NZZ Live.
Guten Abend und herzlich willkommen. Willkommen hier zu NZZ Live im Volkshaus Zürich. Mein Name ist Eva Mell. Ich bin Redaktorin im Ressort Wissenschaft der Neuen Zürcher Zeitung. Dort schreibe ich über Themen rund ums körperliche und psychische Wohlbefinden und kuratiere den Newsletter Wohl und Sein. Der Anlass für den heutigen Abend ist eine Buchveröffentlichung, der Vitamin- und Nährstoffkompass. Gerade veröffentlicht ist er auch schon auf der Spiegel-Bestsellerliste. Begrüßen Sie mit mir den Buchautor Bas Kast.
Danke sehr. Vielen Dank.
Bas, viele Menschen und wahrscheinlich auch viele hier im Saal werden dich spätestens seit deinem Buch Der Ernährungskompass kennen. Über 1 Million Mal wurde das Buch verkauft. Du hast darin Orientierung bei den vielen Fragen rund um eine gesunde Ernährung gegeben. Und nun möchtest du mit deinem neuen Buch Orientierung rund um Nahrungsergänzungsmittel geben. Darüber werden wir heute Abend sprechen. Und am Ende der Veranstaltung haben Sie, liebes Publikum, ebenfalls die Gelegenheit, Fragen an Bas Kast zu stellen. Bas, wir haben ja eben gerade noch zusammen gegessen.
Ja.
Ich habe gesehen, du hast dir Fisch ausgesucht mit Spinat und Walnüssen. Mhm. Du ziehst das echt durch mit der gesunden Ernährung, oder?
Ich glaube, deine Ernährung war auch nicht so schlecht.
War nicht so schlimm.
Du hast nichts bei McDonald's bestellt.
Nein,
ich ziehe das durch, ja, weitgehend. Aber ich meine, ich sündige auch mal. Gestern waren wir mit dem Verlag essen und ich habe mich getraut, auch in dieser Runde ein Creme Brûlée am Ende zu bestellen. Insofern... Ich achte auf meine Gesundheit, aber es gibt auch Momente, wo ich so 5 gerade sein lasse und auch mal genieße.
Was ist denn dein Lieblingsessen?
Mein absolutes Lieblingsessen, ich denke, also fast alles, was meine Frau natürlich für mich kocht. Aber so, ich denke so... Ernsthaft, so Currygerichte, glaube ich, mag ich am liebsten. So asiatische Currygerichte.
Ah, super.
Scharf.
Ja, ja, mag ich auch gerne.
Ja?
Geht mit
viel
den
Gemüse,
Kindern nicht mehr so richtig.
Manchmal so ein bisschen Hühnchen, bisschen Kokos. Aber ja.
Klingt gut.
Ja.
Ja, in deinem Buch Der Ernährungskompass, das ja vor, wie lange ist es ja, 10 Jahre oder so?
Ja, 2018. Also meine Verlegerin gestern meinte sie, Bas, jetzt schreibt bald dein Buch, fang an mit diesem Buch über Slow Age, ja? Weil wenn das im Jahr 2028 kommt, dann haben wir 10-jähriges Jubiläum.
Ey, klasse.
Und ich so, Britta, ich fürchte, so schnell bin ich nicht, ich werde es nicht schaffen, aber ich tue mein Bestes.
Zu dem Projekt Slow Ager, was du erwähnt hast, kommen wir später noch, aber noch ganz kurz, mir ist aufgefallen in der Vorbereitung zu dieser Veranstaltung, also ich habe da nochmal in den Ernährungskompass reingeschaut und habe da gesehen, du hattest dort dem Thema Nahrungsergänzungsmittel auch schon ein kleines Kapitel gewidmet, und zwar 7 Seiten ist es lang. Mhm. Ich fasse das mal kurz zusammen. Du hast da ungefähr geschrieben, spart euch das Geld, ihr braucht das alles nicht, ernährt euch einfach gesund.
Sorgt nur für teuren Urin, glaube ich.
Genau, das war auch
drin. War sogar eine Phrase, ja.
Genau. Jetzt hast du ein ganzes Buch über Nahrungsergänzungsmittel geschrieben und ich glaube, es ist dein bisher dickstes, oder?
Warte mal, es stimmt, es ist das dickste, aber es stimmt nicht ganz, weil ich glaube, im Ernährungskompass hatte ich schon auch so, war ich sehr gnädig einigen Ausnahmen gegenüber.
Ja, es sind 2 Ausnahmen.
Ja, 3 sogar, ich glaube, oder mindestens 3, also auf jeden Fall Vitamin D, werden wir vielleicht noch drüber reden.
Genau.
Vitamin B12. Mhm. Omega-3 und auch, glaube ich, die B-Vitamine, die ich erwähne.
Ich habe jetzt so vor allem Vitamin D und Vitamin B12 im Kopf, aber
die 4 waren es, glaube ich, die damals schon, und aus guten Gründen, und nach wie vor haben die so ihre besondere, die haben ihren besonderen Wert, nicht unbedingt, weil es bessere Vitamine sind, sondern weil es einen gewissen Manko gibt hier. Das okay. ist überhaupt das Wichtigste, glaube
da
ich.
Da kommen wir dann gleich noch zu. Mhm. Vielleicht aber trotzdem von 7 Seiten zu mehreren 100 Seiten. Was meinst du? Denkst du jetzt ganz anders als damals über Nahrungsergänzungsmittel?
Na, ich glaube, diese 7 Seiten waren schon das Problem, weil ich hatte natürlich dieses versucht, einen Überblick mir zu verschaffen über die Ernährung und hier schon, ich weiß nicht, wirklich hunderte von Studien berücksichtigt. Und natürlich spielte dabei dann auch das Thema Nahrungsergänzungsmittel oder Supplements eine Rolle. Nicht schon allein, wenn man über Veganer oder Vegetarier denkt, wo dann B12 wichtig ist, aber auch unter anderen Aspekten Omega-3-Fettsäuren, die in der Nahrung vorkommen. Und was ist aber jetzt, wenn ich keinen Fisch, keinen fettreichen Fisch, wie ich eben, Saibling oder Lachs oder Hering oder Makrele esse, wo Omega-3s drinstecken, die sehr wichtig sind für das Gehirn, fürs Auge, für andere Prozesse, antientzündlich wirken, also sehr gesund. Was tue ich, wenn ich diesen Fisch nicht esse? Also das war klar, dass das wichtig ist, aber und eigentlich hätte ich eigentlich all diese Supplements, alle Vitamine von A bis K und dann noch, was es an Mineralstoffen gibt, nicht Magnesium, Zink etc., alles nochmal eigens recherchieren müssen. Und das war einfach zu viel.
Das hast du dann jetzt gemacht?
Genau, und das war immer, das hat mich immer so ein bisschen gestört, dass ich so ein Pauschalurteil hatte, okay, das sorgt schlimmstenfalls, schadet es vielleicht, im besten Fall sorgt es nur für teuren Urin. Die allermeisten Substanzen braucht man nicht. Und es ist auch ein bisschen nach wie vor so die Haltung, die ich bei vielen Journalisten auch sehe, gerade auch so seriösere, das gehört ja auch dazu, glaube ich, nicht? Ja, so diese seriöseren Journalisten, die eher so sagen, nee, das braucht man alles nicht. Und auf der anderen Seite gibt's natürlich die ganzen Influencer auf Instagram, YouTube und so weiter, die eben, wenn du die lange genug guckst, wo du das Gefühl bekommst, du kannst gar nicht genug schlucken, nicht? Von deinem Magnesium, das darf dann auch nicht einfach Magnesium sein, sondern es muss Magnesium-Bisglycinat sein, sonst explodiert man. Und das sollte man am besten auch um 19.30 Uhr zu sich nehmen, nach so und so vielen Mahlzeiten und so weiter. Nicht? Und hier zwischen diesen Welten hatte ich das Gefühl, bewegen wir uns zwischen auf der einen Seite dieser eher pauschalen Ablehnung, wie ich sie auch hatte, und auf der anderen Seite auch immer mehr dieser Einfluss natürlich der Social Media, wo diese gepusht werden. Natürlich teils auch aus reinem Geschäftemacherei, Geschäftsinteressen, wo die Influencer dann schlichtweg bezahlt werden.
Ja, also bei deinen anderen Büchern, beim Ernährungskompass zum Beispiel, war es ja so, eine sehr starke persönliche Motivation stand dahinter, dieses Buch zu schreiben. Du hattest Herzprobleme beim Joggen, hast deswegen deine Ernährung umgestellt. Das war der Grund, das Buch zu schreiben. Beim Kompass für die Seele, der danach erschienen ist, hast du über psychische Gesundheit geschrieben, auch ausgehend von deiner eigenen Situation damals. Jetzt habe ich so den Eindruck, okay, deine Motivation war, das alles nochmal genauer anzuschauen, aber nicht irgendwie dahinterstehend eine wirkliche persönliche Motivation, diese Tabletten auch alle zu nehmen, oder irre ich mich da? Also, oder gab es doch irgendwie eine sehr persönliche Motivation?
Also es gab, ich fange das Buch zumindest sehr persönlich an und da gibt es eine gewisse Komponente. Also mein eigener Vater hat die 10 letzten Jahre seines Lebens unter Parkinson gelitten. Immer schlimmer, so ein wirklich schlimmer Leidensweg und ist dann leider letztes Jahr gestorben. Und als ich, das war jetzt vor 2 Jahren oder so, wo er schon fast auch mental, also unter einer schweren Demenz litt und fast nicht mehr da war. Im Grunde, wenn ich ihn besucht habe, habe ich eigentlich nur noch seinen Körper da besucht. Und in dieser Zeit fing ich so an, Verschiedenes zu recherchieren. Es war eigentlich so diese übliche Arbeit. Und es war in dieser Zeit, als ich auf eine Studie gestoßen bin, die mich in dieser Situation sehr ergriffen hat, nämlich, und die beschreibe ich eben am Anfang des Buches, nämlich wo wirklich ein renommiertes Forscherteam unter Beteiligung der Harvard-Universität, des Karolinska-Instituts in Schweden und anderen, die waren beteiligt, ein echtes Experiment gemacht haben mit Alzheimer-Patienten oder mit Menschen, die eine Vorstufe von Alzheimer hatten, also so eine leichte kognitive Beeinträchtigung. Und also es war ein richtiges Experiment, wo man die Leute in zwei Gruppen geteilt hat. Und die einen kamen auf so ein rigoroses Lifestyle-Programm, das wirklich hardcore war. Härter noch, würde ich sagen, als mein Gesundheitsprogramm. Also es war erstens eine super gesunde vegane Kost. Also im Grunde knabbert man nur auf Brokkoliröschen rum. Es ist wirklich, ist schon hardcore. Da mussten die Leute sich bewegen. Das war nicht ganz so schlimm. Also eine halbe Stunde Spaziergang am Tag. Ein paar Mal die Woche Krafttraining, was jetzt auch so gehypt ist, wir haben eben schon drüber geredet. Es gab Entspannungsübungen, also es ging darum, den Stress des Alltags auch in den Griff zu bekommen und anderes mehr. Und es gab eine Kontrollgruppe, die bekam einfach die Standardbehandlung für die nächsten 5 Monate. Und dann, und das war das Interessante, bekam diese Experimentalgruppe nicht nur dieses Lifestyle-Programm, sondern auch eine wirklich mindestens ein halbes Dutzend Supplements verabreicht, von denen es welche gab, von denen ich hatte noch nie von diesen Substanzen gehört. Also zum Beispiel Magnesium-L-Treonat, zumindest in dieser Verbindung noch nie von gehört, oder irgendwelche Pilze, von denen ich noch nie gehört hatte. Und ich fand das interessant und insbesondere deshalb, weil die Befunde von diesem Experiment so ergreifend und beeindruckend waren. Nämlich man sah wirklich, dass nach 5 Monaten nur auf diesem Programm die Leute in dieser Experimentalgruppe, und normalerweise denkt man ja, Alzheimer ist so ein bisschen so, ab da geht es nicht mehr aufwärts. Ja, vielleicht kann man die Krankheit so ein bisschen anhalten, aber das wird nicht besser jetzt. Und hier gab es wirklich mehr als 70% der Patienten oder so, deren Situation sich entweder nicht verschlechtert hatte oder sogar verbessert. Und ich beschreibe so Fälle in dem Buch, also eine Frau zum Beispiel namens Tammy, die heißt auch wirklich so, man kann Videos sehen von diesen Leuten in der Experimentalgruppe, die teilweise weinen, weil sie ihr Leben zurückgeschenkt bekommen haben.
Was heißt das genau, Leben zurückgeschenkt?
Naja, in diesem Fall die Frau Tammy zum Beispiel, die einfach nicht mehr die konnte keine Bücher mehr lesen, weil sie sich nicht mehr an das letzte Kapitel oder an die Hauptfiguren erinnern konnte. Die konnte nicht mehr in ihrem Betrieb mit in dem Familienunternehmen mitarbeiten. Und das Leben war im Grunde so, sie sah einfach, wie ihr Leben allmählich vorbei geht. Und die liest wieder heute. Und die arbeitet wieder in den kleinen Unternehmen ihrer Familie mit. Und das ist so beeindruckend. Oder ein anderer, der so ein Dudelsackspieler, der 2 Stunden lang Dudelsack gespielt hat, der hat sich dann in den Melodien verloren und konnte nicht mehr spielen. Mhm. Das war ein Teil seiner Identität. Und es ist wirklich weinend berichtet er davon, dass er wieder spielen kann 2 Stunden am Stück, weil er sich wieder an diese Melodien erinnern kann. Und das alles nur, keine Medikamente, alles nur aufgrund dieser Lebensstilveränderung plus den Supplements. Und das fand ich natürlich auch gerade, weil mein Vater so eine schwere Demenz hatte, einfach sehr ergreifend. Und dann bin ich so ein bisschen reingeraten, dass ich anfing, diesen Supplements und diesen Nährstoffen, wie zum Beispiel eben Magnesium-L-Treonat, von denen ich noch nie gehört hatte, denen mal so nachzugehen, um zu gucken, weil die haben natürlich so viele Faktoren verändert, das ganze Leben im Grunde, dass du nicht mehr sagen kannst, spielte das Magnesium-L-Treonat überhaupt eine Rolle?
Oder spielten überhaupt die Nahrungsergänzungsmittel eine Rolle, weil sie sich auch bewegt haben, weil sie auch sich anders ernährt haben?
Ja, genau. Also richtig, du weißt zum Beispiel, es gibt Studien, die zeigen, wenn Leute einfach nur anfangen, regelmäßige Spaziergänge zu machen, dass eine Struktur im Gehirn namens Hippocampus, die bei Alzheimer als erstes zugrunde geht, eine wichtige Gedächtnisstruktur, dass die regelrecht vergrößert werden kann wieder. Also hier können auch im Erwachsenenalter noch Nervenzellen und Nervenzellstrukturen nachwachsen. Und das weiß man zum Beispiel. Also war es die Bewegung, was war es? Und so bin ich eben diesen einzelnen Supplements, dem Multivitamin, dem Magnesium-L-Treonat, diesem Heritium-Erinaceus und so weiter, diesem Pilz, nachgegangen, um zu gucken, gibt es Einzelstudien, die eventuell belegen, dass sie gut zum Beispiel für unser Gedächtnis oder überhaupt für die geistige Fitness sein können. Und so bin ich so ein bisschen in diese Welt hineingeraten und habe gemerkt, ah, das ist doch viel interessanter als dieses Pauschalurteil teurer Urin oder auch teilweise natürlich die übertriebene Euphorie, die man bei so manchem Influencer sieht.
Ja, ich finde das jetzt interessant, weil bei diesen drei Lebensstilveränderungen, eigentlich über die Ernährung hattest du ja schon das Buch geschrieben, das war ja verändert. Und warum aber hast du dich dann nicht auf die Bewegung konzentriert? Also man weiß ja, dass Bewegungsmangel ein Risikofaktor ist für die Entstehung von Demenz zum Beispiel. Warum bist du dann aber doch auf die Supplemente gegangen?
Ja, weil ich glaube, dass schon ich auch mit vielen meiner Bücher angefangen, auch mit dem Ernährungskompass. Ich habe einerseits, finde ich, diese Themen natürlich interessant. Ernährung, Bewegung, Schlaf, Gesundheit, wo ich immer mehr reingekommen bin, weil ich das auch in meinen eigenen Alltag umsetzen kann. Nur ich finde auch das Thema Wissenschaft und wie Wissen entsteht interessant. Und wann kann ich behaupten, dass ich etwas weiß? Kann ich das behaupten, wenn ich einfach nur ein Mikro anschalte oder mein Handy anschalte und dann den Leuten sage, du musst das und das Supplement abends um 19 Uhr nehmen? Ist das schon eine Information? Ist das echtes Wissen? Ja oder nein? Und ab wann gilt etwas als Wissen? Und wenn es jetzt zum Thema Bewegung kommt, ich glaube, da ist uns allen klar, dass es ist vollkommen unumstritten, dass Bewegung etwas Gesundes ist. Das ist für mich jetzt nicht, es gibt einen gewissen Reiz, hier physiologische Mechanismen herauszufinden und zu gucken, wie viel Ausdauersport solltest du machen, wie könnte ein gutes Krafttraining aussehen oder Balanceübungen und so weiter. Das ist interessant. Aber noch viel, viel interessanter, hier kommt ein Stück von Aufklärung, wenn man so will, rein, ist es, wenn ich natürlich sehe, dass wir uns in einem Feld bewegen, wo es mindestens genauso viel Desinformation gibt wie Information. Mhm. Und das ist ja hier gegeben, dass sie ja gar nicht mehr weiß, ja, soll ich jetzt Magnesium-L-Treonat nehmen oder Glucosamin oder Lithium? Oder ist das Unsinn? Oder ist es sogar gefährlich? Oder ist das reine Geschäftemacherei? Oder steckt wirklich eine vernünftige Wissenschaft dahinter? Und da finde ich das Feld dann schon interessanter, auch wenn es manchmal für mich schmerzhaft auch war, weil du natürlich vieles recherchieren musst, was sich dann sozusagen als Bullshit sozusagen herausstellt, was bei der Bewegung nicht der Fall wäre.
Also schmerzhaft. Weil es dann schade ist oder warum?
Ja, weil es schade ist um die Zeit. Also das, was man also wirklich, was ich als Opportunitätskosten empfinde. Es gibt ja diese, in der Wirtschaft spricht man ja von, also wenn ich jetzt in den Urlaub fahre, dann verdiene ich ja, dann gebe ich ja Geld aus für den Urlaub. Das sind meine direkten Kosten für den Urlaub. Aber ich arbeite auch nicht. Das heißt, mir entgeht auch ein Einkommen, weil ich mich jetzt auf die faule Haut lege. Und das nennt man im Grunde Opportunitätskosten, die einem Geld oder Wert, der einem entgeht, weil man sich mit irgendwas anderem beschäftigt. Und dieses Gefühl hatte ich halt oft, ne? Was, du musst jetzt hier diesen blöden, roten, fermentierten Reis recherchieren, obwohl du im Grunde schon weißt, dass du ihn wahrscheinlich nicht nehmen wirst, aber trotzdem musst du dich durch diese 10, 20 Studien durchkauen, um wirklich deine Zusammenfassung zu geben, um zu beweisen, dass du es nicht nehmen sollst.
Und das war ätzend.
Das ist natürlich, beim 30. Supplement ist die Übung natürlich irgendwann nervig. Ja. Und zum Glück gibt es dann, und das ist das Schöne auch wieder bei diesem Thema, dass du auch manchmal eben selber überrascht wirst von zum Beispiel dem schon häufig erwähnten Magnesium-L-Treonat oder den Vorzügen von Lithium zum Beispiel, womit ich jetzt selber experimentiere. Hätte ich jetzt nie gedacht, hätte ich vor einem Jahr noch nicht gedacht, dass ich mal etwas zu mir nehme, was in Batterien steckt. Und dass das heilsam sein soll. Und dass es dafür wirklich sehr gute Studien, spannende Studien gibt. Also man findet halt in so einem, wenn man so will, in so einem Minenfeld, wenn man das so betrachtet, dieses Thema, im Gegensatz zur Bewegung, dann auch immer mal wieder so ein Goldnugget. Und das macht die Sache dann auch wieder reizvoll.
Hast du irgendeine bestimmte Hoffnung, die du in Nahrungsergänzungsmittel setzt? Sowas wie länger leben oder länger gesund leben oder das i-Tüpfelchen setzen auf einem schon sehr gesund gelebten Leben?
Ja, also meine Hoffnung, dass eine einzelne Substanz uns Menschen länger leben lassen könnte, also die ist sehr begrenzt. Also es gibt, aber eventuell könnte, ich weiß auch gar nicht, ob es den allermeisten Menschen um ein besonders langes Leben geht, ob es nicht vielmehr darum geht, das Leben, das man lebt, gesund zu leben, ne? Und dass man am Ende des Lebens nicht eben nicht dement ist. Das, ich glaube, dass mir ist das ein größeres Anliegen, noch, glaube ich, als jetzt 120 zu werden. Aber es gibt auch dieses sogenannte Interventions Testing Program in den USA, wo man an genetisch durchmischten Mäusen, also es sind nicht, oft sind so Labormäuse nicht sehr aussagekräftig, Tests mit üblichen Labormäusen, weil sie genetisch einseitig sind, die sind sozusagen so inbred, wie sagt man, Inzucht, ja. Also genetisch nicht sehr vielfältig. Und es gibt eine sehr gute Untersuchung, nennt sich eben ITP, und die versucht wirklich an diesen genetisch durchmischten Mäusen in drei unterschiedlichen Laboren, Spitzenlaboren der USA parallel, also nicht nur ein Labor, sondern wirklich an physischen unterschiedlichen Orten, dasselbe Experiment zu machen, indem man einer Gruppe von Mäusen ein gewisses Supplement gibt, wie zum Beispiel Glycin oder Curcumin oder Omega-3 oder Resveratrol oder irgendetwas. Nenne dein Lieblingssupplement, die versuchen das zu testen und die andere Gruppe bekommt Placebo. Und bei Mäusen siehst du dann tatsächlich, auch in diesem super gut gemachten ITP, siehst du, dass einzelne Substanzen tatsächlich die Kraft haben, eine Maus 10% zum Beispiel länger leben zu lassen. Also Glycin wäre ein Beispiel. Und man kennt es auch von Medikamenten wie Rapamycin, dass das Leben von Mäusen verlängern kann. Und so hat man, also Rapamycin ist ein sehr gutes Beispiel, weil sich das immer wieder in jedem Experiment bei Tieren gezeigt hat. Und so kann man gucken, also und erstaunlicherweise stellt man fest, dass eben es tatsächlich einzelne Supplements gibt, die diese Kraft haben, aber es sind nicht viele. Und viele, die sehr, sehr populär sind, wie zum Beispiel Omega-3 oder Grüntee-Extrakt oder eben Resveratrol, sind durchgefallen. Keine Lebensverlängerung. Was nicht heißt, dass sie nicht irgendwelche gesundheitlichen Effekte haben könnten, aber diese Tiere leben schon mal nicht länger.
Okay, und selbst wenn die Tiere länger leben, muss das ja nicht heißen, dass die Menschen länger leben, oder?
Nein, das ist ja. Und genau, das ist nochmal so ein richtig gewagter Schritt.
Ja, ja. Naja, jetzt wollen wir aber unser Publikum nicht länger auf die Folter spannen. Du hast bestimmt bei deiner Recherche das ein oder andere Supplement entdeckt, das du wirklich empfehlen kannst.
Was wirkt denn jetzt wirklich lebensverlängernd? Ja,
nein, oder vielleicht nicht gerade lebensverlängernd, aber wo würdest du denn sagen, ja, das ist etwas, das kann ich empfehlen, das könnte man supplementieren.
Ja, es gibt so ein paar Sachen, die fast langweilig klingen, die mich dann relativ schnell überzeugt haben. Also nur mal ein Beispiel. Es gibt Studien mit, auch wirklich Experimente mit Menschen, mit Hunderten von Menschen, auch hier wieder teils unter Beteiligung der Harvard-Universität, in diesem Fall Menschen ab 60, wo man aufs Gedächtnis geguckt hat. Und das tut man natürlich dann auch lieber bei Menschen ab 60 und nicht bei 20-Jährigen, weil ab 60 dann das Gedächtnis auch mal nachlassen kann und man hier überhaupt eine Wirkung dann sehen könnte, eventuell oder auch nicht, von einem Supplement. Und hier hat man eben einer Testgruppe hunderte von Leuten über 2-3 Jahre täglich ein Multivitamin gegeben und die Kontrollgruppe bekam ein Placebo. Irgendeine Pille, man weiß nicht, was drin steckt. In manchen Versuchen steckte schon Mineralöl. Das ging dann nach hinten los, weil also der Kontrollgruppe ging es dann nicht mehr so gut. Und das hatte nichts mit dem eigentlichen Experiment zu tun. Und hier sah man eben, was mich schon auch überrascht und beeindruckt hat, dass nach 2-3 Jahren ein simples Multivitamin, eben ab 60, dass das mit weniger Gedächtnisabbau im Alter einhergeht. Und jetzt erst vorgestern ist eine Studie in Nature Medicine erschienen, ging auch ein bisschen durch die Presse, glaube ich. Es ist teils dieselbe Gruppe, die da noch eine Analyse vorgenommen hat, die eben feststellen konnte, wenn man so Alterungsprozesse zu messen versucht, da können wir darüber reden, wie man das macht, aber es gibt so verschiedene Verfahren, ich stecke da auch mehr und mehr dann drin, dass eben, wenn man sich diese Clocks, diese biologischen Uhren anguckt, dass auch der Alterungsprozess als solches um 10% oder bis zu 20% verlangsamt wurde durch das Multivitamin. Und du kannst hier jetzt wirklich eindeutig die Sache auf dieses Multivitamin zurückführen, weil wir es hier mit einem echten Experiment zu tun haben und man das nicht bei der Placebo-Kontrollgruppe sah.
Ja, aber so ganz weiß man dann ja doch nicht, liegt es am Multivitamin oder liegt es zum Beispiel am Vitamin B12, was noch im Multivitamin drin war, was ja so, weiß ich nicht, demenzähnliche Symptome vielleicht machen kann, wenn man zu wenig davon hat, ne? Und wenn die Leute das dann mit dem Multivitamin bekommen haben, könnte es ihnen vielleicht deswegen gut gehen, oder? Genau. Das ist doch bei so einer Studie, die so ein Kombinationspräparat untersucht, doch eigentlich sehr schwierig.
Ja, das ist schwierig, ja. Ne? Aber in der Praxis, angesichts der Tatsache, dass ein Multivitamin auch als sehr sicher gilt, gibt auch Studien, die zum Beispiel zeigen, dass es mit dem gesenkten Krebsrisiko einhergeht. Gibt es ja andere Studien, die eher negativer sind. Das sind alles Beobachtungsstudien, aber im Großen und Ganzen gilt es als sehr sicher. Finde ich das jetzt, nicht, dass ich jetzt sagen muss, jeder muss ein Multivitamin oder sowas nehmen, aber wenn man sich fragt, was könnte ich tun ab einem gewissen Alter, glaube ich, wäre das eine vernünftige Empfehlung. In einem praktischen Sinne. Theoretisch hast du natürlich recht. Wir wissen jetzt immer noch nicht, war es das B12, war es das D, war es bei unterschiedlichen Leuten ein unterschiedliches Vitamin, weil es vermutlich irgendwie unterschiedliche Defizite ausgeglichen hat bei den Leuten. Das ist, was ich vermuten würde.
Ja, genau. Und also ich meine, eigentlich ist es ja auch so, wenn man sagt, ja, nehmt ein Multivitamin, dann sagt man so, wenn ich nur eins empfehle, dann nehmt alles, oder? Also es ist halt mit der Gießkanne so drauf und es könnte sein, dass ich vielleicht manches davon brauche oder anderes nicht. Sollte man das dann nicht vielleicht einfach mal beim Arzt checken lassen, was man wirklich braucht?
Ja gut, es gibt bestimmte Vitamine, wo ich das für sinnvoll erachte oder wo man das auch in der Forschung und viele Ärzte das als sinnvoll betrachten würden. Das wäre eben zum Beispiel Vitamin B12 in erster Linie, fast der einzige Fall, wo es wirklich wichtig ist.
Kannst du das nochmal erklären, was beim Vitamin, warum ist es so entscheidend, das Vitamin B12, damit das alle nochmal...
Ja, in mehrfacher Hinsicht. Also die allermeisten Veganer, Vegetarier werden das sowieso auch wissen und die wissen sehr gut Bescheid. Also insbesondere die Veganer, wie sich auch in Studien zeigt, dass B12 eben nur in tierischen Produkten, das wird von Bakterien produziert, die in den Tieren stecken. Und du kriegst das also nicht über Gemüse, Obst etc. Und du musst es also supplementieren. Es gibt so einen gewissen Speicher in der Leber, das baut dann über die Wochen, Monate oder sogar Jahre ab. Also niemand muss eigentlich panisch werden, wenn er jetzt vielleicht sich vegetarisch ernährt und kein B12 genommen hat. Aber irgendwann kann das Depot dann alle sein. Und dann kann es sogar im Ernstfall zu Nervenschäden, sogar irreversiblen Nervenschäden führen, die sich dann nicht mehr rückgängig machen lassen, im Extremfall. Also und ich würde sagen, das gehört zu insofern, all diese, es sind ja immer diese Defizite, wir kennen das von Skorbut, ne, von früher, diese Schifffahrerkrankheit, gab's ja mal auf den Schiffen dann, wenn die kein Vitamin C hatten, keinen Zitronensaft oder so, sondern was weiß ich, was sie nur, Fische nur trockenes Fleisch oder so hatten, dass sie dann irgendwann kein Vitamin C im Körper schnell alle war und dann überall geblutet haben. Kollagen bricht dann zusammen. Man braucht also für die Kollagenproduktion im Körper auch Vitamin C. Und das nannte man eben Skorbut. Das gibt es nicht mehr, weil Vitamin C, wir essen alle genügend Vitamin C. Jeder isst immer so ein bisschen Obst oder Gemüse, wo Vitamin C. So,
und ist ja eines der beliebtesten Nahrungsergänzungsmittel.
Ja, genau. Und dabei brauchen wir es eigentlich kaum noch, weil es in so vielen Lebensmitteln, die wir gängigerweise essen, steckt. Ne? Und wir haben halt jetzt rund um die Uhr Obst immer da und Gemüse immer da, frisch und so weiter. Es ist halt nicht mehr so, wie es mal früher mal in dieser Extremsituation auf dem Schiff war. Oder zum Beispiel, und Vitamin D ist eben so ein Defizitbeispiel, dass es halt immer noch gibt. Es ist so wie Skorbut, dass es heute noch gibt. Insbesondere in dieser Situation, wenn du dich vegan ernährst, vegetarisch ernährst. Und dann aber auch, was auch wichtig ist, eben wieder im Alter, wo es generell so ist, dass die Nährstoffaufnahme so ein bisschen schlechter wird. Und da ist das Vitamin B12 auch, kann auch betroffen sein, sodass manche auch dazu raten, einfach so prophylaktisch im Alter halt Vitamin B12 in einer gewissen Dosierung, da gehen die Expertenmeinungen auch auseinander zu nehmen.
Okay.
Und das kannst du aber eben, um es kurz zu machen, du kannst es eben sehr gut auch beim Arzt, kostet 30 oder 40 Euro oder so, kannst du dir eben dieses Holo-TC dem messen lassen, so nennt sich das, und das ist der gute B12-Test. Und da kannst du gucken, ob ich das brauche oder nicht und auch in welcher Dosis letztlich ich das brauchen könnte.
Gut, aber du sagst, ein Multivitamin könnte man trotzdem generell nehmen. Sollte man dann, also ich meine, die Studie, von der du da gesprochen hast, da wurde ja dann ein bestimmtes Multivitamin genommen mit ganz bestimmten Vitaminen und Mineralstoffen.
Ja.
Und in ganz bestimmten Dosierungen auch.
Sollte man dann darauf achten? Ja, in so einer sehr moderaten Dosierung übrigens, nicht ein hochdosiertes.
Und sollte man dann darauf achten, dass man so das gleiche Präparat nimmt? Weil ich meine, sonst hat man ja gar keinen Vergleich. Also wenn ich jetzt Produkt X kaufe, das ist ja dann...
Ja, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass es natürlich nicht auf den Hersteller oder so in diesem Fall ankommt. Aber dass man von der generell sagen kann, so war das Vitamin auch von den Dosierungen her, so dass es so in diesem Bereich, in dem sogenannten Bereich sogenannten Referenzwerte lag, also oder darunter sogar und nur im Einzelfall darüber. Und die Referenzwerte sind halt jene Werte, von denen, das sind oft so Schätzungen, von denen man glaubt, dass sozusagen, man guckt so bei gesunden Menschen, wie hoch sind so die Werte von B12 eines gesunden 50-Jährigen, der nicht krank ist und in einem gewissen, hat man auch für verschiedene Altersgruppen und auch Geschlecht, Mann, Frau, Kinder und so, Säuglinge und so weiter, gibt es alles Referenzwerte für. Und die guckt man sich an, die Gesunden, und schätzt dann, wie viel, der hat so und so viel im Blut, ungefähr so viel braucht man. Und da ist es gut eben, das ist dann der Referenzwert 100%. So viel bräuchte man im Idealfall täglich.
Das ist ja auf der Verpackung hinten auch drauf. Also da steht dann so 100% Tagesbedarf.
NRV, genau. So, ja. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. In Deutschland steht NRV, vielleicht in der Schweiz auch so.
Ich bin mir nicht ganz
sicher. Nutrient Reference Value in Prozent. Und in praktischer Hinsicht einfach so darauf gucken, dass das meiste so ungefähr bei 100% oder darunter liegen. Warum darunter? Weil die Referenzwerte beziehen sich auf die Gesamtzufuhr, also nicht nur Supplements, sondern auch Ernährung eben. Und das meiste sollte ja idealerweise, isst man ja nicht nur Pillen, sondern das meiste kommt ja von der Ernährung. Das heißt, das meiste muss gar nicht bei 100% liegen. Und dann gibt es eben Ausnahmefälle, wie zum Beispiel B12, wo es sogar ein bisschen drüber liegen kann oder meiner Meinung nach, meiner Einschätzung nach oder der Einschätzung vieler Forscher nach, auch bei Vitamin D. Auch so ein Manko-Fall, so ein typischer Manko-Fall. Gerade so in der Schweiz ist es etwas besser, aber so in Norddeutschland, es hängt wirklich von den Breitengraden ab, sieht man wirklich, dass die allermeisten mehr oder weniger ausgeprägten Vitamin-D-Mangel haben.
Und doch sieht man in Studien, dass wenn gesunde Menschen Vitamin D supplementieren, sie jetzt eigentlich keinen gesundheitlichen Vorteil davon haben, oder?
Ja, mal nein. Aber das ist halt öfters so in den Studien, dass man das mal sieht man es schon nicht und so weiter. Also da ist die Studienlage nicht so in der Tat nicht so super wie bei den Multivitaminen. Aber ich diskutiere in meinem Buch auch hier eine Studie unter Beteiligung der Harvard-Uni, wo man über, ich glaube, 2 Jahre den Leuten, das war in Amerika, 2000 Einheiten Vitamin D täglich gegeben hat. Das ist eine recht hohe Dosis. Und Amerika ist eine besondere Situation, weil hier supplementiert man zum Beispiel in Milch und in Orangensaft, glaube ich, in gewissen Grundlebensmitteln supplementiert man Vitamin D. Und die Amerikaner lieben Supplements, die schlucken auch gerne nochmal extra selber Vitamin D. Und so sah man, dass die Leute eigentlich vorbildliche Vitamin D-Levels hatten, schon am Anfang des Versuchs. Und dann gab man eben diese 2000 Einheiten und der Kontrollgruppe nicht, die also auch schon ordentlich supplementiert durch die ganze Grundversorgung. Die supplementieren schon fast mit 1000, sodass man eigentlich nichts mehr erwarten sollte. Und hier sah man tatsächlich, man sah auch oberflächlich nicht so viel, aber man sah dann bei der Analyse, dass wenn man das aufschlüsselt und nur sich die Menschen mit einem normalen BMI, also die eher schlanken Leute anguckt, da sah man tatsächlich eine Senkung des Krebsrisikos, wenn die supplementiert wurden mit 2000 Einheiten Vitamin D. Und das fand ich schon sehr erstaunlich, also in vieler Hinsicht, weil eben diese Grundversorgung schon so stark ist und weil es auch so Hinweise darauf gibt, meine, Vitamin D ist fettlöslich und es gibt eben Hinweise darauf, dass sich dieses Vitamin D, wenn du etwas mehr Fett dann am Körper hast, dein BMI auch höher ist, dass dieses eher so verschluckt auch wird von den Fettzellen und dem restlichen Körper, dem Rest des Körpers nicht mehr zur Verfügung steht.
Also dass die Dosis dann höher sein sollte bei solchen Personen.
Genau, das ist auch die Empfehlung von sehr vielen Forschern.
Ja gut, aber jetzt ist es ja dann auch eine Einzelstudie und dann gibt es ja auch Übersichtsstudien, die sich dann die vielen Einzelstudien zusammen anschauen. Du zitierst ja die unterschiedlichsten Studien, also Mausstudien, solche Einzelstudien, auch Übersichtsstudien. Woran merkst du denn, das ist jetzt für mich eine aussagekräftige, gute Studie und was ist für dich eher ein bisschen weniger wert?
Also ich versuche das auch ein bisschen transparent zu machen für die Leser, also nur kurz Vitamin D. Gibt es zum Beispiel auch Mausstudien, wo du wirklich Mäuse, wenn du die supplementierst mit Vitamin D, zum Beispiel wo das Tumorwachstum zurückgeht? Was ich schon auch einfach mich, und da kann an diesen Mäusen kann man dann die Mechanismen auch besser studieren, was ich schon sehr eindrucksvoll finde. Also ich versuche schon immer so aus mehreren Forschungsrichtungen mir so ein Bild zu machen und auch dem Leser so ein bisschen diese aufzuzeigen, sodass er selbst sich ein Urteil bilden kann. Und für mich gibt es so unterschiedliche Kriterien, also das wissenschaftliche Magazin, das Journal, ist das angesehen, ja oder nein, also Nature, Cell, Science, American Journal of Clinical Nutrition, es gibt halt viele Magazine, die einen hohen Impact haben, wie man sagt, also die von Forschern häufig selbst, also Kollegen zitieren diese Studien häufig. Mit anderen Worten, die Kollegen schätzen diese Studie und halten sie für wertvoll oder für aussagekräftig oder zumindest für zitierungswürdig. Und das gibt einem dann uns allen einen Aufschluss darüber, wie ernst soll ich generell eine Studie in Nature nehmen. Und die allermeisten nehmen, sobald eine Studie in Nature erscheint, schon mal grundsätzlich ernst. So, und dann kannst du natürlich weitergucken, was haben die gemacht? War es eben nur ein Tierversuch? Waren es Menschen etc.? Und überzeugt mich das auch in dem ganzen Kontext anderer Studien? Mhm. Und dann kannst du natürlich noch weitergehen, wenn es menschliche Studien gibt, gibt es dazu irgendwelche Meta-Analysen, die Studie nochmal zusammenfassen, um zu gucken, gibt es dann am Ende, wenn ich all die Tests im Grunde nochmal quantitativ auswerte und zusammenlege und auswerte, bleibt da noch ein Effekt übrig, weil jeder Forscher so ein Experiment ja anders macht. Und wenn dann noch was übrig, wenn dann nichts mehr übrig bleibt, heißt das ja auch nicht unbedingt, dass es keinen Effekt gibt. Aber wenn da noch was übrig bleibt, dann spricht das natürlich sehr dafür. Und es kann sein, dass das beim Vitamin D zum Beispiel jetzt gerade bei so einer Meta-Analyse dann durchgefallen ist.
Ja, und also viele Forscher sind ja sehr vorsichtig damit, etwas zu empfehlen. Die Studien haben oft Limitationen. Also es sind oft jetzt nicht so aussagekräftig, dass man wirklich sagen kann, okay, wir sollten jetzt alle dieses Supplement nehmen. Also in manchen Fällen ist es ein bisschen klarer beim Vitamin B12, vor allem bei Veganern, Vegetariern oder auch im Alter zum Teil, wenn der Körper das schlechter aufnehmen kann. Also das ist so ein Beispiel. Aber bei anderen Dingen, zum Beispiel Multivitaminen, ist die Forschung in der Regel doch eher etwas zurückhaltend mit der Empfehlung. Bist du im Zweifel eher für das Nahrungsergänzungsmittel, wenn du dir so deine Meinung gebildet hast und das Pro und Contra gegen
Im Zweifel sage ich ja auch ausdrücklich im Buch, sage ich ausdrücklich, schreibe ich, wenn du zweifelst, entscheide dich gegen das Supplement. Wenn du im Zweifel, mein Zweifel ist vielleicht auch wichtig, aber ich zweifle, also wenn ich zweifle, nehme ich das Supplement auch eher nicht. Es gibt so ein paar Ausnahmen, also das Lithium, da kann man auch zweifeln. Ich nehme das jetzt trotzdem, ich werde auch gut ärztlich betreut, mein eigener Arzt nimmt das auch, insofern wir stoßen dann immer mit lithiumhaltigem Mineralwasser, wenn ich zu ihm komme, stoßen wir an.
Was soll das bewirken, das Lithium?
Bitte?
Was soll das Lithium bewirken? Erklär das doch mal.
Und nur um das noch kurz zu sagen, ich würde im Zweifel in der Tat dann sagen, nee, nimm das nicht, weil die allermeisten Substanzen müssen sich für mich erstmal beweisen, dass ich sie brauche, oder es muss einen plausiblen Kontext geben. Zum Beispiel, ich finde den Kontext bei Vitamin D auch plausibel. Wir haben hier wenig Sonneneinstrahlung. Unsere Haut bildet im Winter keine Sonne und wir gehen wenig in die Sonne. Und insbesondere ältere Menschen gehen wenig in die Sonne. Und da kannst du auch ein bisschen individuell gucken. Gehe ich überhaupt in die Sonne, ja oder nein? Wenn ich jetzt ein Sonnenanbeter bin, dann brauche ich das wahrscheinlich. Oder im Sommer dann eben nicht. Das heißt, es gibt schon auch sowas wie ein plausibles Argument, dann einen plausiblen Kontext. Ja, aber das Lithium ist auch sowas, was so ein bisschen einen plausiblen Kontext hat, weil es eben etwas ist, das im zum Beispiel Wasser, Mineralwasser, aber auch in Leitungswasser, im Grundwasser vorkommt. Und es ist zwar nicht offiziell, und viele Forscher wundern sich mehr und mehr darüber, dass es nicht offiziell als Spurenelement anerkannt ist. Und mehr Studien legen jetzt nahe, dass es sehr wohl wichtige Funktionen im Gehirn und im Rest des Körpers haben könnte. Also ich nehme mal nur ein Beispiel, das ist jetzt eine Beobachtungsstudie, aber man kann, das ist letztes Jahr erschienen, man kann also in den USA, wenn man nur auf die USA guckt und guckt, wo sind so Regionen, wo das Trinkwasser besonders lithiumreich ist. Dann kannst du ja eine Karte im Grunde erstellen und über diese Karte kannst du eine Karte legen der Krebsraten. Und du siehst wirklich, wenn du das tust, du siehst dort, wo Lithium im Trinkwasser hoch ist, ist die Krebsrate niedrig.
Und könnte zwar halt auch bei Beobachtungsstudien noch an vielen anderen.
Oh ja, genau. Ja. Das ist natürlich, das ist eine Schwierigkeit. Deshalb komme ich auch gleich auf ein Experiment. Und man sieht zum Beispiel auch, was man schon in den 90er Jahren oder seit Jahrzehnten schon festgestellt hat, auch sowas Sonderbares, was aber auch, man kennt es auch ein bisschen aus der Psychiatrie, Lithium, gesenkte Kriminalitätsraten, gesenkte Suizide und all solche, also auch wirklich so psychomentale Sachen, die mit Lithium zusammenhängen. Und man kennt es eben aus der Bipolarforschung eben, und hier geht es dann über Beobachtungsstudien jetzt hinaus, wo man Leute, die manisch-depressiv sind, das im Grunde einzig wirksame Mittel ist Lithium. Und zwar jetzt genau. In diesem Fall eine andere Verbindung. So, und ich persönlich nehme es, weil ich sehr beeindruckt war von einer Nature-Studie, erschienen dort, von einem Harvard-Genetiker namens Bruce Yankner, der eben eine große Studie gemacht hat, wo er erstmal, er hatte Postmortem-Proben, Gehirnproben von Menschen mit Alzheimer, mit dieser schon genannten Vorstufe von Alzheimer und gesunde Menschen, die aus anderen Gründen gestorben sind, nicht an Alzheimer. Und da sieht man, dass die Levels von Lithium systematisch sinken, je mehr du in Richtung Alzheimer, also gesund mehr, Vorstufe von Alzheimer weniger, Alzheimer noch weniger Lithium im Gehirn. Und du kannst, was er jetzt gemacht hat, weil das natürlich sonderbar und interessant war, aber wieder natürlich reine Beobachtung, dass er eben eine Gruppe von Mäusen genommen hat, erstmal Wildtypmäuse, die hat er auf eine lithiumarme Diät gesetzt und die entwickeln Gedächtnisprobleme. Und dann gibt's auch genetisch veränderte Mäuse, die Alzheimer anfällig sind und die entwickeln Alzheimer auf einer lithiumarmen Diät. Und wenn du diesen Mäusen jetzt Lithium gibst, stoppt man diesen Prozess, sie entwickeln nicht weiter Alzheimer oder man kann sogar den Alzheimer rückgängig machen und das Gedächtnis wieder verbessern geradezu. Und das sind natürlich spektakuläre Versuche und die haben bis in den Mechanismus hinein festgestellt, woran das liegen könnte, dass diese spezielle Verbindung, die nennt sich Lithium-Orotat, wenn man das gibt, warum wo im Gehirn die überhaupt wirkt, dass die nämlich so geradezu angezogen wird, sozusagen normales Lithium wird geradezu angezogen von diesem Amyloid, das ist Beta-Amyloid, das ist so eine Eiweißverklumpung im Gehirn, das zumindest sehr im Verdacht steht, maßgeblich zur Alzheimer-Erkrankung beizutragen und die Nervenzellen zu zerstören. Und diese Eiweißverklumpungen scheinen dieses ganz kleine bisschen Lithium, das in unserem Trinkwasser und auch ein bisschen in der Ernährung vorkommt, an sich zu reißen und damit steht das Lithium, das wahrscheinlich wichtig ist fürs Gehirn, aber niemand weiß inwiefern, was es da genau tut, scheint es eben wegzuschnappen, wegzuholen vom Rest des Gehirns, von den Nervenzellen, von den Stützzellen im Gehirn und dann wird im Grunde das Geschehen immer schlimmer, weil es gibt Zellen, die offenbar Lithium brauchen, um dann wiederum dieses Beta-Amyloid aufzuräumen. Also im Grunde wird so ein Teufelskreis in Gang gesetzt. Ja, und das haben die alles bis ins Detail rausgefunden. Und ich habe jetzt gedacht, man muss ja auch immer an das Risiko dann denken eines Supplements. Ne? Und nur mal zum Vergleich, also wenn du diese bipolaren Patienten, die bekommen in der Größenordnung von, was weiß ich, 500 Milligramm, das vielleicht zwei oder dreimal täglich, 500 Milligramm Lithium in einer bestimmten Form, das ist eine andere Form, Lithiumcarbonat und ein normales Wasser oder Lithium, es gibt ja diese Mineralwasser, die dann lithiumreich sind sozusagen, die haben in der Größenordnung von maximal 1 Milligramm Lithium pro Liter oder so. Und ich würde, wenn ich jetzt supplementieren würde, dann kriegt man eben so ein Lithiumwasser, ein reiches, lithiumhaltiges Wasser, dann nehme ich ungefähr in der Größenordnung auch von 1 Milligramm zu mir. Also extrem niedrig dosiert, also um das 5- oder bis 1000-fache niedriger dosiert, als was man bipolaren Patienten gibt. Und in der Größenordnung scheint mir das dann auch wirklich sicher zu sein.
Okay, was du noch nimmst, ist Kaliumsalz, oder?
Genau, aber vielleicht noch ein Wort. Trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, nimmt alle Lithium oder so. Ne? Das ist jetzt wirklich etwas Experimentelles. Wie gesagt, mein eigener Arzt nimmt es. Der beobachtet mich natürlich auf Herz und Nieren sehr genau. Jetzt in den letzten Wochen besonders, weil ich in so einer Longevity-Klinik, mit so einer Longevity-Klinik zusammenarbeite. Ja, aber du hattest jetzt
genau. Ganz anderes. Beim Lithium, also es kann auch durchaus negative Folgen haben, wenn man dann zu viel davon nimmt. Oder?
Oh ja, dem bipolaren Patienten in dieser weitaus höheren Dosierung sieht man dann zum Beispiel Nierenschäden können auftreten, weil natürlich Lithium dann in dieser hohen Dosierung giftig wird, wie überhaupt letztlich die Dosis oft das Gift macht.
Gut, aber eben kommen wir zum Kaliumsalz, was ja auch seit noch gar nicht allzu langer Zeit, glaube ich, von der WHO sogar empfohlen wird.
Ah, okay.
Also ich meine, es ist die WHO. Es ist quasi wie ein normales Speisesalz, nur ich habe da mal gesehen, es steht dann so Blutdrucksalz zum Beispiel drauf. Ja. Kannst du das mal erklären, was das ist?
Ja, ich wusste gar nicht, dass die WHO es empfiehlt, aber es spricht für die WHO in diesem Fall, weil die Studien mit dem Kaliumsalz sind wirklich extrem beeindruckend. Und da wieder ist wirklich in Top-Journals, nur um eine Studie mal zu bringen, im New England Journal of Medicine, wirklich Nummer 1 Mediziner-Fachblatt der Welt, wo Forscher in China in 600 Dörfern in China einfach mal das normale Salz in den Haushalten, in den Küchen der Leute ausgetauscht haben in der Hälfte der Gruppe durch Kaliumsalz und in der anderen Gruppe, in der anderen Hälfte nicht. Und du sagst wirklich, diese Leute, es war eine Hochrisikogruppe, die hatten Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die hatten eventuell schon irgendeinen Schlaganfall oder so hinter sich, also das war halt eine Risikogruppe, aber die hatten eben weniger dann weitere Vorfälle, Herz-Kreislauf-Vorfälle, Schlaganfälle, Herzinfarkt und das Gesamtsterberisiko aufgrund des nur dieses einen Austausches von Kaliumsalz, das Gesamtsterberisiko war gesenkt. Und was ist Kaliumsalz? Das heißt zwar so, normales Salz ist ja, also Haushaltssalz ist ja Natriumchlorid, ist ja diese ionische, also geladene Verbindung von zwei Atomen, nicht? Also Natrium und Chlor, die diese geladene Verbindung eingehen. Ja, die mögen sich und die schmiegen sich so aneinander. Und das ist 100% Natriumchlorid, normales Haushaltssalz. Und Kaliumsalz heißt zwar so, aber hier tauscht man ja, maximal die Hälfte, meist nur ein Drittel oder so, von diesem Natriumchlorid aus und ersetzt es durch Kaliumchlorid. Und es ist eben insbesondere dieses Natrium, das dann letztlich in unserem Körper den Blutdruck hochtreibt. Man muss sagen, bei einer besonderen Gruppe von Leuten. Also manche sind so ein bisschen salzresistent, so heißt das auch wirklich, und andere eben salzsensitiv. Und jeder bewegt sich irgendwo auf diesem Spektrum. Und insbesondere natürlich für die Salzsensitiven, die mit Bluthochdruck reagieren, wenn sie dauernd zu viel Salz essen, kann das ganz hilfreich sein. Und um da vielleicht noch einen, auch da wieder diesen Plausibilitätskontext aufzumachen. Ich meine, viele Leute, es gibt ja auch heute viele Influencer, die sagen, ah, du brauchst Salz und so weiter, ist gut, weißt du, wenn du keine Energie hast und schlapp da hängst und so, kein Wunder, du isst nicht genügend Salz. Also das ist einfach so dann, wo ich mich dann frage, wie plausibel ist das, wenn man zum Beispiel, man hat ungefähr 40 Naturvölker untersucht, wovon viele, erstaunlich viele, bis im hohen Alter, bis wenn die 60 sind, die Leute, die haben einen Blutdruck von irgendwie 110 über 60 oder so im Alter. Während es bei uns als normal gilt, wenn du mit 50, 60 oder früher sogar noch einen gewissen Bluthochdruck von 130 oder noch über 90 oder so entwickelst. Und das sieht man eben bei ganz, ganz vielen dieser Naturvölker nicht. Und die essen also so im Schnitt vielleicht ein, also sehr unterschiedlich natürlich, aber so im Schnitt vielleicht so um ein Gramm täglich. Dann rate mal, wie viel wir essen. Also die essen ein Gramm, manche essen so wirklich tief unter einem Gramm, wirklich nur 0,1 oder sogar noch weniger. Und die haben übrigens keine Probleme mit dem Aufstehen, keine Energieprobleme, aber eben auch keine Blutdruckprobleme. Dann rate mal, wie viel wir essen. Oder vielleicht kann jemand das sagen, ja, genau. Weil das ist jetzt ein bisschen gemein hier.
Einfach ich habe eine Vermutung.
So zu überfallen. Also wer würde jemand, wie viele würden sagen, dass wir, sagen wir mal, das Zehnfache essen? Also nicht ein Gramm, sondern dass wir 10 Gramm essen. Was ja schon enorm viel wäre. Ne, ziemlich viele sagen, das ist 10 Gramm. 10-mal so viel. Oder würden also manche sagen, wer würde sagen, es ist nur das Doppelte?
Das wären dann 2 Gramm.
Das wären dann 2 Gramm, ne? Also von dem Schnitt, ne? Aber ja, es ist tatsächlich, also Männer in Deutschland, ich weiß nicht, wie salzliebend die Schweizer sind.
Ich glaube, es ist ähnlich.
Es ist ähnlich wahrscheinlich. Also die Männer in Deutschland essen um die 10 Gramm, im Schnitt um die 10 Gramm täglich und Frauen so um die 8,5 Gramm. Einfach aus dem Grund, weil sie etwas weniger, absolut weniger essen. Nicht, weil sie wahrscheinlich weniger salzliebend sind. Und es ist eben oft dieses Fastfood, nicht? Also man merkt gar nicht, es ist ja nicht so, dass wir alle den ganzen Tag nur mit dem Salzstreuer streuen würden. Niemand tut das. Vielleicht abends ein bisschen beim Abend. Aber es ist halt, es versteckt sich In natürlich in Chips, in Nüssen.
Brot auch.
In Brot. Ja. Jeder, der selber mal ein Brot gebacken hat, weiß ja auch, du musst schon wirklich mindestens zwei Teelöffel da ordentlich reinstecken, sonst schmeckt das nach Karton. Ne? Und selbst zwei Teelöffel sind so. Und also auch Brot, genau. Und viele dieser verarbeiteten. Und so essen wir über Jahre, Jahrzehnte 10-mal mehr, als im Grunde unser Körper von der Evolution gesehen, über die Millionen von Jahren, während wir uns entwickelt haben, im Grunde erwartet. Weil natürlich gab es in der Ursavanne weder Salzstreuer, so viel man weiß, noch irgendwelche Supermärkte oder Fastfood oder irgendetwas in dieser Art. Ne?
Ja, und etwas anderes, was du noch nimmst, ist Kreatin. Ne? Also du machst Krafttraining.
Ja.
Und das nehmen ja viele in dem Bereich. Und du auch, oder?
Ja, ich nehme das auch. Und das ist ja auch etwas, das muss man nicht nehmen. Ich glaube auch nicht, dass es, das Wichtigste, wenn man Muskeln aufbauen will, ist Krafttraining. Und bei mir ist es so.
Also wenn ich Kreatin nehme, dann kommen die nicht von alleine, oder?
Ja, irgendwie, du wirst lachen, aber wenn du Testosteron nimmst, kommen sie von alleine.
Ja, das stimmt, das habe ich auch schon gehört.
Na, es gibt wirklich Studien, die zeigen, wenn du Testosteron nimmst, kriegst du mehr Muskeln ohne Training, als wenn du trainierst ohne Testosteron. Natürlich, das Beste ist Testosteron und Training. Das ist das Beste.
Ja, aber so zusätzlich zugeführtes Testosteron, das kann auch Nachteile haben, ne? Also,
die Hoden schrumpfen auf Erdnussgröße und solche Kleinigkeiten können geschehen, ja.
Deswegen nimmst du lieber Kreatin.
Aber das dürfte ja nicht dein Problem sein, genau. Also das ist... Genau, deswegen nehme ich lieber Kreatin, da soll es diese Nebenwirkung nicht geben. Nein, ich mache es so, ich nehme also mein Kreatin und dann denke ich, okay, ich habe es gewagt in einem Interview dann zu sagen, pass auf, ich nehme mein Kreatin erst und trainiere dann. Und das war so jemand, der so richtig fanatisch in der Literatur drin war. Es gibt vielleicht eine Studie oder so, die auch, glaube ich, nicht sonderlich gut ist in diesem Fall, wo sich gezeigt hat, dass es etwas besser sein könnte, wenn man es nach dem Training nimmt. Und jedenfalls sagte diese Person, was, bist du verrückt, du nimmst das vor dem Training. Und ich sagte sie, ja, pass auf, ich mache das deswegen, weil wenn ich dann das Kreatin genommen habe, dann weiß ich so, jetzt muss ich wirklich trainieren. Also jetzt bin ich, also für mich ist das so ein Commitment Device. Also
okay,
ich bin für mich verpflichtet. Ich bilde mir nicht ein, dass es ist.
Aber was macht denn das eigentlich?
Ja, um es ganz kurz zu machen, man weiß schon, es ist schon auch wirklich gut nachgewiesen, sonst würde ich das auch nicht nehmen. Man weiß halt schon, dass es für einen Energieboost, kurz gefasst, in den Muskelzellen führt. Also die Muskelzellen, alle Zellen, jeder Mechanismus braucht ja Energie in Form von ATP und im Grunde sorgt es für etwas mehr ATP, das Kreatin. Und es gibt einen Energieboost und das Interessante ist, und beim Muskelwachstum ist das auch festgestellt, dass man, wenn man dann mit Kreatin trainiert, das Muskelwachstum etwas höher ist, wirklich in sehr vielen Studien und die Fettverbrennung etwa, offenbar auch dass der Fettabbau etwas stärker ist. Und jetzt das Neueste ist, dass, was auch nicht unplausibel ist, dass auch die Gehirnzellen von diesem Energieboost profitieren können. Und so gibt es aus vielen verschiedenen Bereichen Studien, die zeigen, dass auch das Gehirn von Kreatin profitieren könnte. Also zum Beispiel gibt es so Hinweise darauf, dass wenn du depressiv bist, wenn du nimmst ein klassisches Antidepressivum, ein sogenanntes SSRI oder so, Serotonin-Booster, dass du weniger davon brauchst, wenn du das gleichzeitig mit Kreatin nimmst, zum Beispiel. Also, und da geht es eben auch, und deshalb habe ich zum Beispiel Kreatin auch schon in diesem Kapitel über geistige Fitness und Demenz erwähnt, weil es mehr und mehr so Versuche auch gibt mit Demenzpatienten. Es gibt schon erste Pilotstudien, sogar auch mit Alzheimer-Patienten, wo man den Verlauf, glaube ich, etwas bremsen konnte. In diesem Fall gab es keine Kontrolle.
Wahrscheinlich jetzt aber auch nicht super stark, also bevor wir falsche Versprechen
haben. Nein. Nee, und die bekamen 20 Gramm. Also die haben so, ich meine, das ist schon so ein richtiger Haufen Kreatin.
Also im Kraftsport nehmen ja auch viele Menschen recht viel davon ein. Aber du empfiehlst eher so bis zu 5 Gramm.
Nee, ich glaube, die allgemeine Empfehlung, so dieser physiologischen. Ich versuche mich auch immer so, weil du sagst, du empfiehlst. Also ich versuche, naja, ich empfehle natürlich auch, aber ich versuche sozusagen mich dabei auf Fachorganisationen zu berufen, die dann eben sagen, also so eine internationale Gesellschaften für Sportphysiologie, die dann eben, sind da ganze Komitees von, ich weiß nicht, 30 Professoren und Experten auf diesem Gebiet, die dann sagen, okay, wir halten eine Dosis von 3 bis 5 Gramm täglich in Kombination mit Krafttraining im Allgemeinen für angebracht. Okay. Und dem folge ich dann meist auch.
Jetzt würde ich gerne kurz, weil die Zeit rennt, zu deinen Flop-Entdeckungen kommen. Mhm. Also Nahrungsergänzungsmittel, die deiner Meinung nach eher überschätzt sind, zu sehr gehypt oder vielleicht sogar schädlich sein können. Eins davon ist Ashwagandha, das in sozialen Netzwerken recht gehypt wird. Mhm. Vielleicht kennen das nicht mal alle, die nicht den ganzen Tag irgendwie auf Instagram und TikTok verbringen. Aber es ist doch recht verbreitet dort, oder? Und du sagst, ja, sollte man nicht nehmen.
Ja, auch ich, also das sag auch nicht ich, sondern ich meine, es gibt durchaus Hinweise, dass Ashwagandha zum Beispiel Cortisol, Stresshormon Cortisol senken kann. Leute nehmen es dann gerne in Stresssituationen, da kann es auch hilfreich sein vielleicht. Aber es gibt eben Risiken, die auch so weit gehen, dass Dänemark zum Beispiel Ashwagandha verboten hat. Also der Staat Dänemark. Und
warum?
Ja, genau, warum? Das war natürlich auch wieder dann wie alles, ne? Auch das war wieder höchst umstritten und so, hieß es, die Dänen, die spinnen die Dänen und so. Aber ohne Zweifel gibt es einfach schon wirklich mehrere Belege für Lebervergiftungen. Es gibt auch so Gerüchte von, ich habe danach gesucht, dann wirklich nach einer stichhaltigen Studie, aber nicht wirklich gefunden, dass es Spontanaborten hervorbringen könnte. Also als schwangere Frau wäre ich zumindest vorsichtig, auch wenn ich die Studie dazu nicht finden konnte. Das ist, gut, dann schwangeren Frauen wird es sowieso keine Studie geben, aber vielleicht irgendwelche tierexperimentellen Befunde. Und jedenfalls, ich will auch gar nicht sagen, dass es jetzt hier Ashwagandha ist, Gift oder so, aber ich wäre sehr vorsichtig bei vielen diesen pflanzlichen Extrakten, wie Ashwagandha, wie Grünteeextrakt, wie Kurkumin mit Piperin, so ein Pfefferstoff, der die Aufnahme begünstigt, weil, und das wissen wir auch mittlerweile, also, oder viele wissen es vielleicht auch nicht, dass, also, wir sprechen natürlich oft über Vitamine, ne? Mit das Wort sagt auch schon, das brauchst du zum Leben, ne? Aber viele Lebensmittel enthalten ja nicht nur Vitamine, sondern natürlich auch Mineralstoffe, aber auch sogenannte Polyphenole, Pflanzen halt, ne?
Pflanzenstoffe. Ja.
Und die Resveratrol ist auch so ein Beispiel, das lange als Anti-Aging-Substanz galt.
Resveratrol, das ist das in den Trauben, oder?
Genau, in den Trauben, in Rotweintrauben, nicht? Das galt dann als der Rotwein, Anti-Aging, Rotwein, lebst du länger. Und eben, weil sozusagen in der Schale von insbesondere roten Trauben steckt eben dieses Polyphenol, Resveratrol, das dann auch in den Rotwein gelangen kann, in niedrigen Dosierungen. Und die Pflanze, die baut das ja nicht umsonst. Und die baut das in erster Linie, das ist die derzeitige, glaube ich, so die gängige Hypothese unter Forschern, die baut das, um sich zu wehren als Giftstoff, um sich zu wehren gegen Pilzen und anderen Parasiten, teils auch gegen UV-Strahlung. Und es sind also auch für unseren Körper teilweise Gifte. Aber es ist eben so, dass zum Beispiel unser Körper auf diese Gifte im Grunde nach Nietzsches Motto reagiert, so nach dem Motto, was mich nicht umbringt, stärkt mich. Also die Zelle registriert hier so ein Gift, wenn wir sagen, wir haben Oxidanz oder so, und kann dann die eigenen Antioxidantien herstellen. Also die kann im Grunde anfangen und wird anfangen, wenn sie mit Resveratrol oder Grünteeextrakt oder Kurkumin und so weiter, diesen Pflanzenpolyphenolen konfrontiert wird, in niedriger Dosierung wohlgemerkt, wenn es von Brokkoli oder der Kurkuma-Wurzel oder von den Trauben etc. kommt, in dieser niedrigen Dosierung wird sie dann ihr eigenes Stärkungsprogramm sozusagen aktivieren, genetisch geradezu, und Stoffe bilden, die am Ende dazu führen, dass unsere Körperzellen stärker sind, dass sie im Grunde ihr eigenes Militär hochgebaut haben. Und das ist also bis zum gewissen Grad heilsam. Man spricht in der Forschung von der biphasischen Reaktion. Das ist sozusagen erstmal, die erste Phase ist sozusagen heilsam. Aber wenn du natürlich mit einem Supplement, und das geht nur mit einem Supplement, wenn mit einer Pille kommst und die Dosierung ordentlich hochfährst, die es so nicht gibt. Also du kannst nicht so viel Tee trinken, wie du in einem Supplement Grünteeextrakt runterschlucken kannst. Und nicht nur das. Die Geschwindigkeit spielt ja auch eine Rolle. Wenn ich einen Tee schlürfe über den ganzen Tag, immer wieder so ein Gläschen Tee, ein Schlückchen hier und dort, dann hat das ja eine ganz andere Geschwindigkeit, mit der das in meinen Körper gelangt. Und das ist das Problem bei den Polyphenolen. Jetzt hast du plötzlich hochkonzentriertes Gift, das sehr schnell in deinen Körper gelangt. Und dann kann es dazu führen, dass die Leber überfordert ist, das ist unser Entgiftungsorgan, und du Leberschäden davonträgst. Und es gibt noch ein wichtiges Beispiel, was viele nicht wissen, weil viele auch Calcium-Supplements nehmen. Und das ist so ein Beispiel dafür. Calcium ist in Lebensmitteln wie Joghurt, Orangen, Käse und so weiter natürlich sehr hilfreich, zum Beispiel für die Knochen. Aber Calcium ist auch ein geladenes Teilchen, das für unser Gehirn, Reizleitungen wichtig ist etc. Aber auch hier wieder, sobald du anfängst, das als Supplement hochkonzentriert zu nehmen in einer Pille, geht in deinen Körper, zack, bums, rein in die Gefäße. Dann kannst du natürlich so einen Ansturm von Kalzium in den Gefäßen haben und du willst ja keine Gefäßverkalkung. Und das ist aber genau das, was passieren kann. Und du siehst eben, dass Leute, die Kalzium-Supplements zu sich nehmen, tendenziell, du siehst das in einigen Studien, es ist so ein bisschen widersprüchlich, aber du siehst, dass sie eben häufiger einen Herzinfarkt zum Beispiel bekommen, was man nicht sieht bei kalziumreicher Ernährung. Das heißt zum Beispiel, wenn du Kalzium brauchst, aufgrund poröser Knochen oder sowas, das würde ich auf jeden Fall mit dem Arzt, so ein Supplement, wie generell eigentlich jedes Supplement, aber insbesondere solche, würde ich mit dem Arzt besprechen.
Also zusammenfassend heißt das, es funktioniert auch nicht, Pommes und Bratwurst zu essen und dazu noch ein paar Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Die gesunde Ernährung bleibt dann doch die Basis, ja?
Ja, das schön wäre es. Ne? Also das wäre ein schönes Schlusswort, wenn ich jetzt sagen könnte. Aber nein, also ich meine, wie wir alle wissen. Und also ich denke, das ist so dieses, auch der wunde Punkt dieser Supplements. Und dass wir natürlich, wir alle sehnen uns so nach dieser einfachen Pille, ne? Überhaupt nach dem Einfachen. Ich habe mal so ein Essay geschrieben, mit dem ich mich auch so wirklich mal wieder richtig unbeliebt gemacht habe. Lob des Unbequems hat auch kein Mensch hat den Essay gekauft, natürlich und so. Aber die wenigen, die ihn gelesen haben, haben sich dann tierisch geärgert. Weil eigentlich versuche ich in dem Essay, hier die Kurzfassung, sodass es auch wirklich keiner kaufen muss und sich ärgern muss. Die Kurzfassung ist, dass sozusagen wir empfinden vieles so als schwierig, ne? Also so zum alles, was auch oft vieles, was ich so auch empfehle oder lebe, ne? Gesunde Ernährung wie Gemüse. Lieber würde ich in meinen Burger beißen. Das schmeckt doch viel besser, ne? Das fühlt sich viel besser an. Oder Bas, dann willst du, dass wir Krafttraining machen? Viel lieber würde ich auf der Couch sitzen, ne? Oder ein Eisbad, jetzt will er Eisbaden, jetzt macht er das oder sowas, auch so unangenehm. Ich mag die angenehme Temperatur. Und ich denke, wo ich dann irgendwann selber auch gedacht habe, ich hatte dieses eben beim Krafttraining selber, dass ich merkte, boah, das ist so unangenehm. Ne? Und ich bin immer diesen Schmerzen ausgewichen, bis ich so einen Aha-Effekt hatte, dass ich mir sagte, sag mal, Bas, du weißt schon, dass es beim Krafttraining, dass der Punkt darin besteht, den Muskel so weit zu reizen, dass du eben Schmerzen spürst. Ne? Das ist der Punkt, an dem der Muskel anfängt zu wachsen. Also dem du die ganze Zeit so ausweichst, ne? Das solltest du eigentlich aufsuchen. Und in dem Essay versuche ich dann eben zu sagen, pass mal auf, also all diese Sachen, die wir kurzfristig als angenehm empfinden, wie Fast Food, wie auf der Couch rumsitzen, wie das Scrollen im Internet oder so, was erstmal angenehm ist und einen entspannt und unterhält. Oder wie auch dieser Wohlfühlkokon von 25 Grad, in dem wir uns täglich uns befinden. Also immer schön, nicht zu kalt, nicht zu heiß, also Sauna ist ja auch irgendwann unangenehm. Dass diese Sachen, und natürlich dann Gemüse und so weiter, also dass diese Sachen, die eigentlich so, die Sachen, die wir erstmal als angenehm empfinden, auf Dauer, glaube ich, so nicht nur irgendwie ungesund sind oder unserem Lebensstil nicht angemessen sind, sondern auch nicht wirklich im psychologischen Sinne nicht mehr angenehm sind. Also zum Beispiel, Drogen ist das beste Beispiel, aber Scrollen macht 5 Minuten Spaß oder eine Stunde vielleicht auch und danach fühlt man sich irgendwie so, ja, vielleicht hätte ich lieber ein Buch gelesen zum Beispiel oder ich wäre zu einer Veranstaltung gegangen. Oder also sowas, ne? Was vielleicht im ersten Moment ein bisschen anstrengender ist, aber dann nachhinein befriedigender. Oder das Eisbad ist ähnlich. Es ist erstmal kalt, es ist erstmal schrecklich und schmerzhaft, ne? Aber danach hast du wirklich diesen Kick über fast manche über Stunden hinweg, dass du dich besser fühlst. Oder Joggen, erstmal unangenehm. Oder Krafttraining, all diese Sportarten, erstmal unangenehm. Aber danach fühlst du dich besser, ne? Und das nenne ich das Glücksparadoxon. Das heißt, wenn du, und das ist auch mit gesunder, ich habe es sogar bei Fast Food, dass ich natürlich finde den Hamburger und die Pommes und die Bratwurst auch erstmal schmackhafter. Würde ich auch, wenn das so da vor mir liegt, dann würde ich auch, ja, denke ich auch, ja, lecker, ne? Jetzt, auf geht's. Aber, also so eine halbe Stunde später habe ich eher so nicht das Gefühl. Hingegen bei dem Saibling jetzt mit dem Spinat ist erstmal so, ja, das ist jetzt kein Burger, ne, ist keine Pommes. Aber jetzt fühle ich mich gut hier, ne? Also ja. Das einzusehen, ich glaube, das hilft einem dabei, über diesen ersten Moment dann das einfach, wenn du das natürlich einsiehst und immer wieder erlebst, hilft einem das auch dabei, glaube ich, im Alltag, sich dann auch mal eher für ja, diese eher anstrengende, aber gesündere Variante zu entscheiden.
Wir sind gleich zurück. Journalismus live erleben. Jetzt mit dem NZZ Live Podcast. Damit hört ihr jeden Monat bis zu 2 Stunden der spannendsten Mitschnitte unserer Live-Veranstaltungen. Ihr begleitet interessante Gespräche mit bekannten Persönlichkeiten, moderiert von unseren Redaktorinnen und Redaktoren. Und das überall, wo es Podcasts gibt. Oder ihr seid direkt vor Ort dabei. Unser aktuelles Programm und alle Ticketinfos findet ihr unter nzz.ch/live.
Bevor wir gleich zu den Publikumsfragen kommen, erzähl doch noch mal ganz kurz was zu deinem neuen Projekt. Denn noch bevor dein Buch jetzt kürzlich veröffentlicht wurde, hattest du auf Social Media schon angekündigt, dass du das Projekt Slow Ager startest.
Was ist das? Ja, genau. Ja, also ich denke, und das ist, denke ich, auch für alle wichtig, für die sich für Gesundheit interessieren und die sich vielleicht auch schon gesund ernähren, die sich bewegen, die meinetwegen joggen oder Krafttraining machen oder die auch ein bisschen auf ihren Schlaf achten, haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, das ist auch so eine wichtige Komponente natürlich, auch für Gehirngesundheit, geistige Fitness, soziale Interaktion, wenn man all diese Komponenten sieht, die man selber ohne Arzt im Grunde verfolgen kann, das habe ich selber in meinen Büchern immer verfolgt bisher. Ich bin jetzt auch schon 53 und merke natürlich auch, dass auch ich natürlich selbst mit dieser Lebensweise so das eine oder andere Wehwehchen entwickle. Ne?
Und Zum Beispiel?
Mein Schlaf ist zum Beispiel sehr schlecht. Also ich muss, weiß nicht, soll ich das jetzt überhaupt sagen, aber ich muss sehr häufig pinkeln. Ich trinke auch viel, aber ich muss... Und solche, was man halt hat, wenn man älter wird, ne?
Sich jeder selber denken.
Ja, genau. Es ist also in der ernsteren Sache auch so teilweise so, was ich merke, dass meine, ja, so die Energie so ein bisschen auch nachlässt. Also wo ich früher so wirklich stundenlang volle Konzentration arbeiten konnte oder auch trainieren konnte, wo ich merke, ich brauche viel mehr Zeit zur Regeneration. Ich brauche manchmal mittags, würde ich mich am liebsten mal hinlegen, weil ich so müde einfach bin auch. Und das ist solche Sachen halt. So, und jedenfalls dachte, es ist einfach auch interessant und es ist auch mal Zeit, dass ich mir ein bisschen über diese Lifestyle-Komponenten hinaus gucke und gucke, was so die moderne Medizin so an Präventionsmedizin, weil das sind ja alles Präventionsmaßnahmen letztlich, auch gesunde Ernährung. Du hoffst ja, dass du damit auch gesund alt werden kannst. Aber was hat eigentlich die moderne Medizin zu bieten, die halt oft sehr reaktiv ist, ja, nicht präventiv. Also wir gehen hin zum Arzt, wenn mein Bein gebrochen ist, gehe ich hin. Und oder wenn ich irgendwie schon feststelle oder er feststellt, dass ich Bluthochdruck habe, dann gehe ich hin. Oder wenn ich sonst wie ein Herzinfarkt sowieso natürlich oder Krebs. Ne? Aber wäre es nicht auch eine Idee, dass auch man mit medizinischen Mitteln eher so präventiv vorgeht, dass man genau auf den Körper guckt und guckt, hier entwickelt sich eine Krankheit und bevor sie sich entwickelt, tun wir was. Und da habe ich da gibt's immer mehr Kliniken, die auch Interesse daran haben. Da habe ich mich eben bei einer Klinik gemeldet, die sofort gesagt haben, wir finden das toll, wir haben auf jemand gewartet, der mit uns hier mitmacht und vielleicht auch das dann über Social Media verbreitet, was für Erfahrungen er da macht. Und da habe ich mich eben, so fängt es eben an, wirklich so von oben bis unten durchchecken lassen.
Ganzkörper-MRT, ja, sowas, ja, in der Art.
Liquide, okay. Biopsien, also es ist wirklich Genetik, Ultraschall und man macht funktionelle Tests, man macht kognitive Tests, die werde ich jetzt nicht verraten, was dabei alles rauskam und so. Aber da kommt Schockierendes dabei raus und es ist wirklich für mich, also mein erster Eindruck ist, es ist wirklich irgendwie, du selbst wenn du noch so gesund lebst, ja, so wie ich und manche leben ja auch noch viel gesünder, trotzdem, du hast nicht diese vollständige Kontrolle. Und ich finde immer, wir haben das bei den Zähnen sehr gut kapiert, ne? Wir haben und sehr gut kulturell auch umgesetzt. Ich habe ja auch 3 kleine Kinder. Es ist sehr, sehr schwierig. Also macht sich extrem unbeliebt. Und es dauert Jahre, bis die halbwegs freiwillig beim Zähneputzen mitmachen, ne? Aber wir haben das durchgesetzt, ne? Und so, wir haben das in unserer Kultur durchgesetzt auch, dass das Teil unserer Praxis ist. Ne? Du bist unverantwortlich fast schon als Eltern, wenn du nicht präventiv die Zähne deiner Kinder schützt und deine eigenen auch. Und wir gehen zur Kontrolle. Das heißt, es findet auch diese ärztliche Betreuung statt.
Sehr viel Prävention, ja.
Genau. Und könnte man dieses Prinzip und sollte man dieses Prinzip nicht auf die restlichen Organe ausweiten, auf die Gefäße. Wir wissen von Autopsien von Jugendlichen, dass schon Kinder schon in ihren Teenager schon 20er Jahren schon Arteriosklerose, also Gefäßverkalkung haben. Demenz wissen wir, dass es über 20, 30 Jahre, bevor wir die ersten Symptome sehen, können wir heute schon an Biomarkern sehen, hier geht etwas schief, diese Person wird mit einer großen Wahrscheinlichkeit Alzheimer entwickeln. Mhm. Können wir heute schon 20 Jahre vorher sehen. Sollten wir nicht viel präventiver vorgehen, alle als gesamte Gesellschaft, und versuchen, so wie bei den Zähnen, diese Krankheit zu verhindern, statt abzuwarten, bis sie sich manifestiert. Und dann wird natürlich das Leid viel größer. Ja, wenn ich dann anfange, aber ich denke letztlich, von den Kosten her, ich habe das nicht durchgerechnet, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sogar auch viel an Kosten spart.
Eine letzte Frage von mir, bevor wir zu den Publikumsfragen kommen. Du tust super viel für deine Gesundheit. Stell dir vor, es käme eine gute Fee, du hättest einen Wunsch frei, wie sie dich unterstützen könnte, damit du nicht mehr so viel Arbeit dabei hast oder so.
Damit ich was nicht
habe? Damit du nicht mehr so viel Arbeit mit deiner Gesundheit hast vielleicht. Oder wie könnte sie dich unterstützen?
Nein, das wäre ja ganz, dann würde ich wieder 25 sein wollen.
Naja.
Weil das ist ja auch so was. Und das ist, deswegen nenne ich das auch Slow Age, weil das ist ja auch so etwas. Also das sind ja auch so frappierende Zahlen. Ne? Wenn man zum Beispiel, wenn man sich fragt, wir reden ja oft über erhöhte Cholesterinwerte. Selbst ich bin jetzt betroffen, auch so eine Überraschung. Ne? Mhm. Selbst ich habe erhöhte Cholesterinwerte, stell dir vor. Also, wenn deine Cholesterinwerte, hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie stark, aber wenn deine Cholesterinwerte erhöht sind, ne, dann ist dein Risiko für einen Herzinfarkt ungefähr verdreifacht. Verdreifachung. Jetzt werde ich nicht wieder dich fragen, ratet mal. Jetzt ratet mal, wenn man von einem 20-, 30-Jährigen zu einem 80-Jährigen geht, wie stark sich das Risiko für einen Herzinfarkt erhöht. Wer würde sagen, das verzehnfacht sich? Also ich habe eben gesagt, erhöhte Cholesterinwerte verdreifachen das. Wer würde sagen, das verzehnfacht sich? Oder wer würde sagen, das verhundertfacht sich? Von einem 20-Jährigen zu einem 80-Jährigen.
Also ein paar Hände sehe ich.
Oder verfünfzigfacht oder was würdet ihr denn sagen? Also keiner macht die Hand hoch. Also was denkt ihr denn? Sagt man so eine Zahl? 30 Mal. Faktor 30. Wie viel? 20. Okay, gut. Das sind jetzt so Größenordnungen. Tatsächlich ist es ungefähr das 500-fache. Und Demenz ähnlich. Ne? Es gibt keine 20-Jährigen mit Demenz. Gibt es so gut wie nicht. Aber als 80-Jähriger muss man damit rechnen.
Da kann
und als 90-Jähriger erst recht. Ja. Und das ist eben dieses, das Alter ist das Alter ist natürlich extrem komplex, was das physiologisch bedeutet, ne? Aber dem möchte ich ja auch nachgehen in diesem neuen Projekt. Und eben deshalb, weil das Alter der Risikofaktor Nummer eins mit Abstand für all diese chronischen Erkrankungen, Krebs, Demenz, Diabetes, Stoffwechselerkrankungen, Bluthochdruck, Rheuma, Herzinfarkt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall etc. ist. Deshalb ist es so wichtig zu gucken, was könnte man tun, um diesen Alterungsprozess als solches zu verlangsamen. Ne? Hm. Und deshalb habe ich eben dieses neue Projekt auch dann eben Projekt Slow Ager genannt, also langsames Altern. Das wäre das Ziel.
Dankeschön. Jetzt dürfen Sie Fragen stellen. Hat denn jemand eine Frage an Baskast?
Was halten Sie von Melatonin?
Ja, das ist sehr umstritten. Jetzt gibt es wieder neue Studien, die das wieder in ein negatives Licht bringen. Ich glaube, in einer sehr niedrigen Dosierung, und leider sind viele Präparate überdosiert, kann das für manche Menschen in bestimmten Situationen hilfreich sein. Und um es ein bisschen spezifischer zu sagen, also die Melatoninproduktion, die Zirbeldrüse macht das ja im Gehirn. Die verkalkt auch, so wie unsere Gefäße, aber sie verkalkt ganz ordentlich mit den Jahren. Und dann bilden wir halt weniger Melatonin. Das heißt schon allein, um das auch wieder diesen Kontext zu bringen, diesen physiologisch plausiblen Kontext. Ich halte nichts von der Melatoningabe bei jungen Menschen, weil die bilden noch genügend Melatonin. Das heißt, wenn die nicht schlafen können, liegt es meist nicht am mangelnden Melatonin, sondern am Handy oder am Alkohol oder an der bösen Freundin, meist die. Nicht am mangelnden Melatonin. Also warum bekämpft man das dann mit Melatonin? Viele Jugendliche tun es. Es gibt sogar Eltern, ich habe Fallbeispiele im Buch auch beschrieben, die ihren Babys, ne, notabene, Melatonin gegeben haben, weil das arme Baby nicht in den Schlaf findet. Das ist so, was man in Amerika dann teilweise tut. Ne? Das sollte man natürlich nicht tun. Dann gab es auch einen Todesfall, ne? Und oder Todesfälle. Und also ganz kurz, das ergibt also Sinn, wenn diese Levels sinken generell, das ist so ab 40, 50 so ungefähr der Fall. In dem Alter, wenn man jetzt insbesondere Einschlafprobleme hat, Dann kann man Verschiedenes natürlich probieren. Bei mir ist es vor allem so Arbeitsstress, nicht negativer Stress, aber so einfach so aufgeregt sein von der Arbeit, von dem Engagiertsein auch und so. Das ist nicht unbedingt negativ, aber ich schlafe dann halt nicht so gut. Und bei mir hilft also Melatonin nicht so sehr, weil die Ursache ist auch nicht unbedingt, vielleicht ist es auch Melatoninmangel. Aber es kann eben auch so ein gewisser Melatoninmangel sein. Und bei manchen Menschen sieht man, dass es wirklich auch wirkt. Also im Schnitt sieht man auch, dass es eine Wirkung entfaltet, aber die ist minimal, ne? Also ganz konkret sprechen wir über ein paar Minuten, so um die 5, 6, 7, je nach Studie, manchmal auch etwas weniger, schneller einschlafen als sonst. Und das ist natürlich schon, ich weiß nicht, also ich brauche sehr lange zum Einschlafen und da fallen jetzt 5, 6 Minuten auch nicht ins Gewicht. Insofern, ich habe es auch ausprobiert, ich habe das Gefühl, bei mir wirkt es überhaupt nicht. Dann so, ich würde das in Absprache mit dem Arzt machen und bei einer, nur mal ganz kurz, bei einer sehr niedrigen Dosierung beginnen, sprich 0,1 Milligramm, also 100 Mikrogramm wären das, bis 0,3 Milligramm, das wären also 300 Mikrogramm. Und die Präparate gibt es kaum. Die meisten Präparate fangen leider bei 0,5 Milligramm an, also 500 Mikrogramm. Und dann muss man dazu sagen, das ist leider bei fast allen Supplements der Fall, das ist aber nicht oft nicht problematisch, also bei dem Multivitamin ist das gar nicht so problematisch, weil es hier auf Durchschnittswerte ankommt. Also ich habe eben gesagt, diese Referenzwerte, die muss man so im Durchschnitt einer Woche erfüllen. Man braucht nicht jeden Tag auf das Komma genau 60 Milligramm Vitamin C. Braucht man nicht. Man kann das auch verteilen über die Woche oder über sogar Wochen, sicherlich bei solchen, die man speichern kann. Aber bei Melatonin ist das anders. Da willst du haargenau am Abend 0,3 Milligramm haben, um eben die Blutlevels wieder auf das Niveau zu bringen, wie sie mal in der Jugend waren. Das ist das Ideal. Und das Problem da ist, dass die Präparate eben schlecht dosiert sind, nicht? Also eine einzelne Pille oft dann 400% mehr Melatonin hat oder sogar, oder 300% weniger. Und das ist ein echtes Problem. Und hier ein Präparat zu finden, das wirklich haargenau dosiert ist. Ich wüsste gar nicht zu sagen, welcher Hersteller das bewerkstelligt. Und ich bin in Kontakt mit Herstellern. Ich weiß, dass es relativ schwierig ist, das aufs Mikrogramm genau zu machen. Außer man macht es im Schnitt, wie es bei Vitaminpillen zum Beispiel, Multivitamins gang und gäbe ist und auch, könnte man sagen, auch okay ist, weil ich nicht jeden Tag haargenau diese Dosis haben muss. Und dann so die negativen Sachen, da gibt es auch immer mehr so halt Befunde, das geht so ein bisschen hin und her. Langfristig kennt niemand die Nebenwirkungen, die Risiken und Nebenwirkungen von Melatonin. Insofern, ich wäre vorsichtig, wenn es jetzt so in den Grammbereich geht, ne, wie manche es auch tun, in dem 2 Gramm, 3 Gramm Melatonin. Und da wäre ich bei einer langfristigen Einnahme, ich weiß nicht, in Deutschland ist es frei verkäuflich, in vielen Staaten nicht, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, ich würde das dann auch mit meinem Arzt besprechen. Und dann gibt es wieder sehr interessante Forschung, die ich teilweise auch im Buch bespreche, wonach es vielleicht sogar dann auch als einerseits als Schlafmedikament bei zum Beispiel Demenz, Alzheimer und so hilfreich sein könnte, aber auch direkt als Substanz eventuell Amyloid oder sowas abbauen könnte. Es wird sehr viel Forschung betrieben, sodass ich einfach im Moment sehr offen bin, was so Melatonin betrifft und sehr individuell vorgehen würde. Im Zweifel würde ich sagen, es bringt wahrscheinlich nicht so viel. Aber
danke. Wir haben vielleicht noch Zeit für zwei Fragen. Wir sind schon fast bei 9 Uhr. Hier vorne war noch eine, oder?
Jetzt kurz vor Ostern ist ja auch so die traditionelle Fastenzeit. Ich weiß nicht, fasten Sie oder verzichten Sie auf gewisse Sachen oder haben Sie diese ungesunden Dinge in Ihrem Leben eh schon lange eliminiert, dass Sie das nicht mehr nötig haben? Oder was ist dort so Ihre aktuelle Haltung?
Ja, ich finde Fasten schon eine sehr gute eine heilsame Sache. Ich meine, es gibt ja auch nicht umsonst eine lange, lange religiöse Tradition. In allen Religionen gibt es bestimmte Formen von Fasten, wahrscheinlich nicht umsonst. Ne? Schon allein, glaube ich, weil ich es für heilsam halte, gerade in Zeiten des Überflusses, sich auch mal wieder dessen bewusst zu werden, nicht? Weil man schmeckt ja all das nicht mehr, wenn man sich dauernd nur so vollstopft. Das schmeckt ja alles erst dann wieder so richtig gut. Ja, es wäre so ein Beispiel mit dem Eisbaden. Ne? Im ersten Moment unangenehm, Fasten, und dann, wenn man es sicherlich tagelanges Fasten, Wasserfasten, und dann danach fühlt man sich großartig. Und ich habe das auch öfters beschrieben, die Mechanismen kennt man ja auch, mit diese Aktivierung des Selbstreinigungsprogramms, ne? Also der sogenannten Autophagie, die man auch teilweise mit Nahrungsmitteln und Supplements aktivieren kann. Also ich halte es für diejenigen, die es aushalten können, für eine sehr gute Idee, das ab und zu tun, wenn einem das liegt. Und dann kann man ja auch ein bisschen gucken, ne? Liegt mir dieses tagelange Wasserfasten nach, was weiß ich, Buchinger oder die ganzen Methoden, die es gibt. Mittlerweile gibt's ja auch dieses Fasting Mimicking Diet, ne? Also man kriegt dann so ein bisschen, meine Schwester findet das großartig, es ist auch nur viel Forschung steckt dahinter, von Walter Longo und Andreas Michalsen und so weiter, und Buchinger selbst auch, die also so Pakete machen, wo man dann ein bisschen was essen darf. Aber trotzdem wird dieses Reinigungsprogramm wahrscheinlich trotzdem angeworfen. Das ist also eine Möglichkeit, bis hin zu Intervallfasten, ne? Also wo du wirklich dieses, was ich Zeitfensteressen nenne, wo du, sagen wir mal, von morgens 10 Uhr bis abends bis nachmittags 16 Uhr oder so isst und dann die Nacht fastest. Also du hast diese 16 oder 18 Stunden oder wie viel du aussetzt, 12 Stunden vielleicht nur, wo du deinem Körper eine Pause gönnst. Und für alle diese Formen von Fasten gibt es mehr oder weniger solide Befunde, dass sie Positives bewirken können. Und insofern, ich finde es, ich faste selber recht wenig. Ich bin auch sozusagen, ich möchte jetzt auch nicht, wenn ich muss hart arbeiten für das bisschen Muskeln, hart trainieren wirklich. Und ich möchte die dann auch ungern wieder verlieren, indem ich tagelang faste. Aber bei mir ist halt auch so, dieses Intervallfasten, zumindest in sehr sanfter Form, praktiziere ich schon auch. Ne? Es sei denn, naja, irgendwas ist los, dass ich dann doch mal abends noch an den Kühlschrank mich schleiche, aber meist passiert das nicht.
Danke. Noch eine letzte Frage.
Es ist gerade super, dass wir vom Thema Fasten reden, weil ich faste mehr oder weniger gezwungenermaßen, weil ich an einer starken Histaminintoleranz leide. Und das bedeutet für mich, dass ich auf sehr viele Lebensmittel verzichten muss und dementsprechend auch viele Mängel entwickle. Und das auch meine Psyche dementsprechend beeinflusst. Und jetzt wollte ich Sie fragen, was Sie von Vitamin B6 halten. Weil das oft für die empfohlen wird bei Menschen, die mit der Psyche ein bisschen zu kämpfen haben.
Haben Sie auch so Ausschlag im Gesicht?
Ja, also mittlerweile nicht mehr, weil ich natürlich auf alles verzichte, was ich nur kann. Aber ja, ich habe auch starke Migräneausbrüche und Übelkeit und ein extrem tiefer Blutdruck, ja.
Also ich war am Montag in München und es kam ein junger Mann auf mich zu, der wirklich blendend aussah in seinem, überhaupt von einer Figur, aber auch im Gesicht, und der hatte sein iPhone dabei und der zeigte mir Fotos von seinem Gesicht voller roter Ausschläge. Und sagte wirklich, Bas, das hatte ich, bis ich deinen Ernährungskompass gelesen habe und meine Ernährung umgestellt habe. Und die ganze Ausschlag ist verschwunden. Und es stellte sich eben heraus bei ihm dann im Nachhinein auch mit Histaminintoleranz. Und ich weiß jetzt nicht, wie hilfreich B6 ist. Man muss bei B6 ist, weil man sagt immer B-Vitamine pinkelt man raus, da kann man so viel nehmen wie wasserlöslich, kann man so viel nehmen, wie man will. Das stimmt nicht ganz so bei einigen B-Vitaminen. Insbesondere B6 sollte man aufpassen, dass man hier nicht über einen gewissen Bereich von einem paar Milligramm hinausgeht täglich, ne? Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ob das in Ihrer Situation hilfreich ist, weiß ich schlichtweg nicht. Also Migräne, da gibt es, da habe ich im Buch auch mehrfach Supplements erwähnt, die eventuell da hilfreich sein könnten. Das sollte man natürlich alles mit dem Arzt abklären, weil es so viele Ursachen geben kann, ne? Aber wo es so ein bisschen Evidenz gibt, ist zum Beispiel Q10 in einer etwas höheren Dosierung, ich glaube so 400 Milligramm oder so, könnt ihr mal kurz im Buch checken. Und dann Magnesium zum Beispiel auch, ne? Und auch da in einer höheren Dosierung als sonst, weil Magnesium interessanterweise einen sehr entspannenden Effekt hat. Und zwar nicht nur, was die Gefäße betrifft. Und das hilft dann beim Blutdruck zum Beispiel, wenn sich die Gefäße weiten. In Ihrem Fall nicht, weil Sie einen niedrigen Blutdruck, aber eben die Spannung des Gehirns auch, ne? Und der unter dem das Gehirn steht, was dann so ein bisschen runtergefahren werden kann bei Migräne. Und da gibt es so experimentell Befunde. Und dann gibt es noch mit diversen anderen B-Vitaminen, das habe ich auch ein bisschen im Glossar hinten im Buch, wo man auch bei Migräne experimentiert. Aber das ist spezifisch Migräne, das hat mit Histamin natürlich nicht unbedingt, das sind so einfach zwei unterschiedliche, wenn auch vielleicht manchmal zusammenhängende Sachen. Also sorry, ich kann das ist eine sehr spezifische ärztliche Situation. Ich glaube, ich würde mich da, statt jetzt so zu Supplements zu greifen und mich selbst zu kurieren sozusagen, da würde ich, glaube ich, sehr, sehr sorgfältig nach einem Spezialisten suchen, der da wirklich maßgeschneidert was für mich maßgeschneidert betreuen kann. Und dann denke ich, ist es viel ausprobieren letztlich, ne? Dass man merkt, okay, bei mir hilft das mit dem Q10 oder was auch immer. Und dieser und jener Ernährungsumstellung und anderes eben nicht.
Dankeschön. Nun wünsche ich Ihnen aber einen schönen Abend. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Dir auch vielen Dank.
Ja, Krass. Danke sehr, Eva. Danke.
Das war NZZ Live. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht unsere NZZ Live-Veranstaltungen gerne auch vor Ort. Wir laden euch herzlich ein zum Denken, Fragen und Mitdiskutieren. Alle Infos zu den Tickets und zum aktuellen Programm findet ihr hier in den Shownotes und unter nzz.ch/live.